kann das sehr, sehr gut verstehen. Natürlich werden auch viele Praktiker hier diesen Podcast hören und natürlich wieder sagen, okay, das ist alles graue Theorie und was soll das jetzt, wo ist der praktische Bezug? Das Problem aber ist, dass man theoriefrei auch die Praxis schlecht versteht. Das heißt, wenn wir eine Reflexion über das, was wir in der pädagogischen Praxis machen wollen, tatsächlich in professioneller Weise anstreben, dann brauchen wir eben etwas, das uns diese Distanz und diese Sichtmittel überhaupt gibt. Theorien heißt ja sehen, also das uns überhaupt sehen lässt, was wir eigentlich in der Praxis machen. Insofern ist pädagogische Theorie auch immer eben Theorie über pädagogische Praxis, auch wenn sie abstrakt aussieht. Also das muss ich jetzt mal voranschicken. Denn da jetzt mal ganz konkret bezogen, wenn wir jetzt fragen, was Blogs oder eben Wikis und Netzwerke und all diese Strukturen, was die bedeuten für Geschichtsarbeit, dann ist natürlich ganz wichtig, was wir unter Geschichtsarbeit überhaupt verstehen, also welches Geschichtsmodell da eigentlich dahinter steht. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass jetzt mit einem ganz klassischen konservativen Geschichtsverständnis, also das der Großgeschichte, jetzt beispielsweise nicht das der Alltags- oder Mentalitätsgeschichte und so, dass man da sagen könnte, ja, so ein Wiki ist ja hilfreich, um dieses Wissen abzubilden, aber was man jetzt da mit Twitter in dem Kontext soll, ist mir nicht sehr klar, ne? Also wenn es darum geht, ist die Geschichte des Frühmittelalters aufzuarbeiten, da mag einem das irgendwie schleierhaft sein. Das heißt, man muss zunächst mal tatsächlich hinterfragen, was man eigentlich meint mit geschichtlichem Lernen. Also geht es darum, irgendwie Fakten zu lernen? Das ist das natürlich etwas, was im Geschichtsunterricht auch stattfindet, aber worauf er letztlich nicht abzielt. Das ist ja nicht das normative Ziel, dass wir irgendwie Geschichtsdaten im Kopf haben, sondern es geht ja darum, dass wir Individuen in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur in diesem Sinne tatsächlich auch demokratiefähig machen, partizipationsfähig machen, indem wir ihnen ein Geschichtsbewusstsein vermitteln. Das heißt, sie sollen sich selber reflexiv in einem geschichtlichen Feld verorten können. Das ist, denke ich, jedenfalls eines sicherlich der Ziele, die ein Geschichtsunterricht verfolgen könnte. Und wenn wir das wollen, dann bedeutet es eigentlich, dass wir wollen, dass die Einzelnen sich reflexiv auf sich wenden. Also ein Geschichtsunterricht, meine ich jedenfalls, hat letztlich nur einen Sinn, wenn der Einzelne sich selbst in seiner Geschichtlichkeit dadurch begreift. Also natürlich klingt das ein bisschen viel verlangt, wenn man so eine Horde 15-jähriger Schülerinnen und Schüler sich gerade vorstellt. Aber letztendlich ist es ja doch die Wirkung, die man erzielen möchte, jedenfalls ein Stück weit. Und das bedeutet, dass es um Erinnerungsarbeit dabei geht. Das heißt, die Einzelnen sollen Erinnerungsarbeit machen. Typischerweise würden junge Menschen vielleicht ursprüngliche Position vertreten, na, das ist alles passiert, bevor ich geboren bin, das hat mit mir gar nichts zu tun. Das wäre so ein Beispiel für so eine Haltung. Und Erinnerungsarbeit bedeutet in dem Fall, denen klarzumachen, dass das durchaus mit denen zu tun hat, weil die eben Eltern haben und weil die Großeltern haben und weil die sich in einer Welt bewegen, deren Gegenstände, Straßen, Gebäude in gewissen historischen Kontexten so und so entstanden sind. Und das alles prägt eben auch das Leben. Das bedeutet also, die Gegenwart von der Vergangenheit her verstehen zu können. Eigentlich auch immer im Hinblick natürlich auf eine Zukunft. Also das ist dieser Anspruch, um den es da geht. Und wenn wir das auf dieser Ebene sehen, dann merken wir, und jetzt komme ich dann zu dem Praktischen und Konkreten, dann merken wir, dass dieser Bezug auf den Einzelnen und diese Reflexivität, die wir eigentlich erreichen wollen, möglicherweise mit solchen Medien wie eben Blogs und netzwerkförmigen Strukturen, sage ich mal, das kann eben Facebook sein oder Twitter oder meinetwegen auch SchülerVZ oder irgendwas anderes, dass in diesen Strukturen genau diese Reflexivität vielfach angelegt ist. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt einfach uns SchülerVZ-Accounts anschauen können und dann sagen, das ist alles super reflexiv oder so. Aber es geht um die Potenziale dieser Strukturen. Und so kann man beispielsweise, wenn man an die Potenziale oder die Optionen im Hinblick auf Kooperation oder Kollaboration denkt, die möglich sind in solchen Netzwerkstrukturen, da ist es relativ evident, dass Geschichtsarbeit so stattfinden kann, dass tatsächlich die Einzelnen sehr, sehr stark involviert sind an einer Arbeit, in die sie intensiv hineingehen können, an einem Detail, das durch das Netzwerk zu einem Ganzen wird, beispielsweise. Und so, denke ich, erreichen wir ein ganz anderes Involvement, als wenn wir Geschichte in Buchform oder in Filmform nur gegenüberstehend haben, wobei natürlich auch diese Medien nicht zu unterschätzen sind.